Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ich spreche heute mit der psychologischen Psychotherapeutin Helga Krüger-Kirn. Sie ist Psychoanalytikerin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und sie lehrt als Honorarprofessorin an der Philipps-Universität in Marburg. Ihr Forschungsschwerpunkt dreht sich seit vielen Jahren und Jahrzehnten um die Themen von Mutterschaft und Geschlechterverhältnis. Ja, genau darum wollen wir uns heute auch in unserem Gespräch drehen und beschäftigen, nämlich um die Frage von sogenannten idealisierten Mutterbildern, dem Mythos der guten Mutter. Das ist genau das, was, Helga, dein zentraler Forschungsschwerpunkt auch ist. Wie diese Mutterkonzepte wirken, was sie mit jungen Frauen und Müttern machen, was sie mit Eltern machen. Und genau deswegen möchte ich mit dir über dieses so wichtige Thema heute sprechen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Genau.
Dein letztes Buch lautet Mütterlichkeit braucht kein Geschlecht. Mhm. Das ist so ein bisschen auch ein Motto deiner Arbeit, könnte man sagen. So habe ich das auf jeden Fall verstanden. Ja, was ist dein ganz persönliches Anliegen, dein vielleicht auch persönlicher Hintergrund als Mutter gewesen, dieses Buch zu schreiben?
Mein persönliches Anliegen ist in der Tat, dass ich, seit ich Mutter bin, und zwar seit über 40 Jahren, mich mit Schuldgefühlen plage, mit dem schlechten Gewissen plage und immer mit der Frage, geht es den Kindern gut, bin ich eine gute Mutter, darf ich arbeiten, wie viel darf ich arbeiten? Und es bezieht sich nicht nur auf die Arbeit, also die heute ganz moderne Vereinbarkeitsfrage von Berufstätigkeit und Mutterschaft, sondern wirklich auch, wann darf ich zum Sport gehen? Darf ich ins Kino gehen? Wann darf ich dieses? Wann darf ich jenes? Also immer, immer diese Frage, was darf ich? Und vor dem Hintergrund, bin ich eine gute Mutter? Ja. Und das hat mich wahnsinnig umgetrieben, auch dann als Psychotherapeutin, weil mir das natürlich auch in den Therapien immer und immer wieder begegnet ist. Ja, und ich habe gemerkt, dass ich niemanden finde. Also dass ich bin in gewisser Weise in so eine Leere gestoßen, sowohl theoretisch wie auch in meinem Bemühen, Kolleginnen zu finden, mit denen ich mich gerne ausgetauscht hätte. Also da ging es auch darum, wie kriegst du das hin, als Mutter eine gute Therapeutin zu sein? Wie geht's dir als schwangere Therapeutin? Das war alles Brachland. Ja, damals, vor über 40 Jahren. Also mein ältester Sohn ist ja, der wird 43. Ja, also man muss eigentlich sagen, seit 44 Jahren beschäftige ich mich im Grunde mit diesem Thema. Und dann kam, ich glaube, es ist 2005 gewesen, 2005, von der Leyen als Familienministerin. Und die hat die ideale Mutterschaft verkörpert. Die hat sozusagen, das war die tolle Mutter, die hat medial immer wieder sich so dargestellt, dass es ganz einfach ist. Also sie kann Ministerin sein und sie kann eine gute Mutter sein, selbst von 7 Kindern, weil sie telefoniert abends und fragt ihre Kinder am Telefon und tralala und tralala. Das hat in mir so eine Wut ausgelöst. Ja. Und ich dachte, das ist so, das ist verlogen, das ist einfach. Das ist wieder jegliche Realität, ja. Egal, ob ich ein Kind hab oder 5 oder 10, ja. Ja, und das war eigentlich mit der ausschlaggebende Punkt, dass ich gedacht habe, ich muss dazu mehr wissen, mehr forschen. Und dann wollte ich eine Doktorarbeit zu diesem Thema schreiben, Mutterschaft und weibliche Identität. Und das hat niemanden interessiert. Dann hieß es immer, wieso? Was willst du mit dem Thema? Feminismus ist doch jetzt sozusagen realisiert. Es ist doch alles durch. Was willst du denn? Und das hat eine Weile gedauert, bis ich dann wirklich Professorinnen in dem Fall gefunden habe, die sagen, nein, das ist ein wichtiges Thema und damit müssen wir uns befassen. Also so mal in Kürze. Und dann habe ich angefangen zu forschen. Also sowohl viel zu lesen, aber auch dann später zu forschen, empirisch zu forschen. Ja.
Interessant, weil das ist, was du beschreibst, auch dein ganz persönlicher Weg dahin. Mich erinnert das an so viele Frauen, die ich auch treffe in meiner Arbeit in der therapeutischen Aber gerade in dieser frühen Zeit, wenn sie junge
Ja.
Mütter sind, diese enorme Zerrissenheit und die Schuldgefühle und das Gefühl, eigentlich das alles gar nicht schaffen zu können. Also das deckt
Ja,
sich eben
genau.
genau da mit meinem Erleben und auch mit den Problemstellungen, mit denen die Frauen da auch zu tun haben heute. Und auf das
Ja.
wird vielleicht auch gleich noch ein bisschen genauer eingehen, sicherlich werden.
Ja.
In deinem Büchern und Schriften differenzierst du ja zwischen Begriffen. Du sprichst einerseits von Mutterschaft und auf der anderen Seite von Mütterlichkeit. Manchmal
Genau.
sprichst du auch vom Mutterkörper oder Unmütterlichkeit.
Genau.
Du sagst, es ist sehr nah beieinander von der Schriftsprache, aber es meint doch was sehr Unterschiedliches und es gibt
Ja, genau.
einen aber sehr gewichtigen Unterschied. Erklär uns den.
Genau.
Was ist da los?
Ja, genau. Und das ist, wie gesagt, auch ein großes Anliegen für dieses Buch gewesen, genau das deutlich zu machen, dass Mutterschaft ein Erfahrungsbereich ist, der sehr viel auch mit dem Körper zu tun hat. Und Mütterlichkeit ein Erfahrungsbereich ist, der die sozusagen die Beziehungswelt, in die Beziehungswelt geht. Ja? Und da kommen wir vielleicht später hin, aber historisch kann man das sehr gut zeigen, wie sich diese Begriffe oder auch die Konzepte von Mutterschaft und Mütterlichkeit sozusagen in eins geschoben haben, ne? Und dass auch heute noch Schwangere denken, sie sind die primäre Bezugsperson, sie sind die Mutter, sie nehmen die Position der Mutter ein und sie sind die beste Figur, um Mütterlichkeit zu leben, ja? Das ist sozusagen ein Stück soziokulturelle Geschichte, ja? Aber es gibt noch einen ganz anderen Punkt, nämlich den, dass ich auch das hat was ganz viel mit meiner therapeutischen Praxis, aber auch mit meiner eigenen Körpererfahrung als Schwangere zu tun, dass mir so auffällt, dass schon damals, als ich schwanger war, dass immer dieser sinnliche Aspekt der Körperveränderungen und eine gewisse Offenheit und eine Freiheit, wie erlebe ich diese Körperveränderungen und wie erlebe ich, dass ich einen Menschen in mir trage oder dass sich der in mir entwickelt. Wie erlebe ich das überhaupt? Es war immer unheimlich schnell geschlossen mit, du bist eine gute Mutter, du wirst eine gute Mutter und so weiter und so fort. Ja, und diese Engführung, die hat mich immer schon irritiert. Die hat mich auch, wie gesagt, bei mir selber irritiert. Aber die erlebe ich heutzutage viel, viel stärker als damals zu meiner Zeit. Ja, also zu meiner Zeit gab es auch diese ganzen visuellen Techniken noch nicht, ne? Also die ja eigentlich nahe, also die verführt dazu, dass man sozusagen zwei getrennte Körper sieht, den intrauterinen Körper und den schwangeren Körper. Und dann konzentriert man sich natürlich, das ist ja auch nachvollziehbar, auf den intrauterinen Körper, aber das Subjekt, das schwangere Subjekt geht völlig verloren, ja? Und wenn etwas verloren geht, ist es offen für alle Zuschreibungen, ja. Und die Zuschreibungen, die variieren historisch. Das können wir ja später noch mal vielleicht vertiefen. Aber sie enden immer in einer gewissen Funktionalisierung. Und deswegen ist mir das so wichtig, diese beiden Begriffe zu trennen, um auch den Prozess von körperbasierten Erfahrungen, das fasse ich unter Mutterschaft, um das freier, offener, genauer anzuschauen, ja, und da auch die Selbstbestimmung stärker in den Blick zu nehmen, ne? Weil es gibt nicht die Schwangere. Es gibt jede Schwangerschaft ist individuell und jedes Verhältnis der Schwangeren zu ihrem werdenden Kind ist individuell, ja. Und das würde ich gerne stärker thematisieren, um diesen Kurzschluss, wenn du schwanger bist, bist du automatisch die Mutter. Also sprich, du bist zuständig, du übernimmst die Mutterposition, du hast sozusagen alles, was wir mit guter Mütterlichkeit oder wie du vorhin genannt hast, Mutterliebe oder gute Mutter, das bist du. Du repräsentierst das, weil du schwanger bist.
Ja, und das heißt ja, du sprichst hier über eine Art Psychosomatik der Mutterschaft, wenn man so will. Das
Genau,
ist
genau,
eine
genau.
Perspektive des
Genau.
Mütterseins und es gibt quasi wie eine objektive und das ist ja auch eine körperlich-biologische Dimension und das
Ja.
wird quasi jetzt in deiner Fassung ja ein Stück weit wie differenziert und wenn ich
Ja.
jetzt richtig verstehe, Mütterlichkeit, noch wäre interessant, nochmal auf den Begriff
Ja.
einzugehen.
Genau.
Bin ja sowas auch, zumindest im postpartalen Bereich, so eine Art generalisierte Fürsorge oder eine
Ja, genau.
Art Bezogenheit dem Kind gegenüber.
Ja,
Wenn ich dich
genau.
richtig verstehe, dann reduziert sich diese Fähigkeit der Fürsorglichkeit oder dieser Care-Arbeit, wie auch immer wir das nennen, das kannst du vielleicht differenzieren, aber eben nicht nur auf die Frauen. Also man könnte sagen, nicht nur Frauen machen das, sondern es könnten im Prinzip Männer auch. Kann man das sagen, dass da dementsprechend Mütterlichkeit gar nichts mit Geschlechtlichkeit zu tun hat?
Ja, darauf will ich hinaus. Mütterlichkeit ist eine Form von ganz spezieller Beziehung, von Fürsorge. Und ich möchte das nicht, also ich glaube, wir schaffen das nicht mit dem Begriff Care-Arbeit, weil in der Mütterlichkeit drinsteckt, dass man sich voll und ganz in den Dienst des Kindes stellt. Ja, also dass man auch seine eigenen Bedürfnisse viel stärker noch als wenn wir das aus Care-Arbeit fassen, lernen müssen zurückzustellen. Daniel Stern hat gesagt, den Egoismus in Altruismus transformieren. Ja, also, und das sehen wir ja auch. Also wir sehen ja ganz viele Menschen, Männer wie Frauen, Mütter, also, ne? Also die, wenn sie sich intensiv in die Versorgung des Kindes einbringen und intensiv mit dem Säugling in Beziehung sind, dass sie ganz schnell, viel schneller die Bedürfnisse des Säuglings spüren als die eigenen. Ne? Also man stellt sich in der Tat wie in einem Dienst des Säuglings, ja, weil der Säugling einfach in einer kompletten Abhängigkeit ist und weil er nicht sprechen kann, weil er sich nicht differenziert ausdrücken kann, sondern er braucht ein Gegenüber, was bereit ist, feinfühlig, sich auf seine Befindlichkeit, auf seine psychische, somatische Befindlichkeit einzustellen. Und das überschreitet für mich, also überschreitet diesen Begriff von Care-Arbeit.
Das schon, das kann ich gut verstehen. Also, dass es eine sehr spezifische, besondere Beziehungsform ist. Ich hänge so ein bisschen an den Begriff der Mütterlichkeit, weil ich bin auch in unserem Gespräch jetzt der Mann. Und wenn ich da denke, ja, alle Forschungen zeigen uns das ja eigentlich, dass Feinfühligkeit tatsächlich der entscheidende Faktor ist. Man könnte sagen, eine Fähigkeit, sich ab- und einzustimmen auf das Kind, auf seine Bedürfnisse, zumindest. Sprechen wir jetzt mal über den postpartalen Bereich. Dort ist es quasi genderoffen. Und dann nehmen wir aber doch wieder einen Begriff Mütterlichkeit, der auch sehr gender-assoziiert ist. Es ist da gibt es so einen inneren Widerstand in mir, wo ich sage mal, machen wir das Ding da nicht wieder komplizierter, als es wäre, wenn wir einen anderen Begriff nehmen würden. Ja, also eher vielleicht die Problematik, einen guten Begriff dafür zu finden, war eine Art Elterlichkeit oder wie auch immer wir das nennen würden, dann hätten wir es ein bisschen leichter. Und ich glaube, dann dieser Ausdruck, den du ja auch und die Befüllung des Begriffes vielleicht noch klarer, oder? Wie geht es damit um? Also ich muss einfach mal nachfragen.
Ja, ich finde die Frage absolut treffend, weil die beschäftigt mich total. Und im Moment ist der Stand bei mir folgender. Also es gibt eine psychosomatische Mütterlichkeit, wie du das beschrieben hast, während der Schwangerschaft. Darauf will ich gleich nochmal eingehen, ja, weil das nämlich auch eine Form von Mütterlichkeit ist, ja. Und die ist aber nicht per se da, per Hormonen oder ne, biologisch immer schon, sondern die ist genauso wie dann das Beziehungsleben mit dem Kind erfahrungsbasiert. Ja? Und das zeigen die Forschungen auch mittlerweile. Ne? Also Stichwort Leihmutterschaft. Wir sehen, dass der Umgang mit Schwangerschaft sehr, 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 sehr individuell und verschieden ist. Ja? Und wenn man jetzt die historische Perspektive dazu nimmt, auch die zeigt uns, dass es nicht einfach biologisch und schon immer so war. Ja? So, das ist der eine Punkt. Der soll nicht verloren gehen. Deswegen ist das ein Argument für Mütterlichkeit. So, der andere Punkt ist sozusagen die historische Tradierung der Fremdbestimmung, der Zuschreibungen, der Zumutungen, des Ausnutzens des Mutterkörpers. Also, ja, so, dass man also immer wieder und auch heute ganz aktuell biologische Argumente findet, um zu rechtfertigen, dass die Schwangere die primäre Mutterfigur ist. Und wenn wir einen anderen Begriff nehmen, dann habe ich Sorge, dass diese ganze historische Tradierung und auch diese historische Unterdrückung, dass sie verloren geht. Ich bin auch, also ich würde mir wahnsinnig wünschen, wir würden einen anderen Begriff finden, der das vielleicht alles zusammenbringt. Ich bin unglaublich froh, wenn ich Anregungen kriege. Also ich glaube, wir müssen da gemeinsam denken. Im
Ja.
Moment helfe ich mir halt, ich kann fast sagen, ich helfe mir halt im Moment mit väterlicher Mütterlichkeit und mütterlicher Mütterlichkeit. Und das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, den ich nachschieben darf. Wir haben ja alle Mütterlichkeit erlebt. Ja? Also sei es mit unserer eigenen Mutter, sei es mit unserem Vater, sei es mit unserer Oma. Also wir haben diese intensive Beziehungserfahrung aus unserer eigenen Abhängigkeit heraus erlebt. Meistens gut, natürlich auch viel mit traumatischen Einbrüchen. Das gibt's, kommt ja alles da rein. Ja? Aber alle Menschen tragen ja in sich, und das kann man auch evolutionsbiologisch wiederum angehen, ein Gefühl für ein Säugling und für die Bedürfnisse des Säuglings. Und das können wir aktivieren. Ja. Ja.
Ja, und du hast jetzt ja gerade nochmal einen wichtigen Punkt da auch aufgegriffen, nämlich dass der erfahrungsbasierte Aspekt so bedeutungsvoll ist,
Ja,
um dieses Gefühl der
genau.
Mütterlichkeit zu initiieren. Das ist ja nur eine Art Gegenthese zu diesen ganzen neurobiologischen Überlegungen. Da gibt es jetzt Hormon X, nehmen wir mal das Oxytocin, und das macht
Ja.
eine bestimmte Wirkung, und das genau
Genau.
ist sozusagen anlagemäßig oder auch biologische Basis für für die Qualität dieser Mutterliebe. Und
Ja,
früher
genau.
hat man dann vielleicht erst noch mehr in die Genetik verlagert. Da waren es dann genetische Anlagen, die Mutter im Prinzip, man könnte sagen, priorisierten diese Arbeiten. Also
Ja.
wenn ich die richtig verstehe, müssen wir uns eigentlich komplett von dieser Denke, von diesen Biologismen trennen. Und man könnte ja sagen, wenn die soziale Erfahrung das dominante Geschehen ist, dann kann es im Prinzip auch jeder Mensch übernehmen. Jeder Mensch kann diese Allomutter, wie die Blaffe Hardy das nennt,
Ja,
kann das sozusagen werden, was ja erstmal auch eine gewisse Freiheit der Dinge sozusagen schafft, oder?
genau. Genau. Also was natürlich unsere ganzen klassischen Geschlechterbilder angreift, ne? Also zwar, also du hast völlig recht, wenn du sagst, auch ein Mann, ein Vater kann diese Mütterlichkeit, diese Fürsorgebeziehung leben. Aber wir wissen ja, dass in das klassische Männerbild, auch das ist ja heute immer noch virulent, auch wenn es nicht mehr so offensichtlich ist, aber also in uns selber steckt auch immer noch, stecken die tradierten Männlichkeitsbilder und Weiblichkeitsbilder. Man misst sich ja daran, aber man wertet sich ja auch, ja. Und es gibt noch genug Zuschreibungen, dass es ein verweiblichter Mann ist oder wie auch immer, ja. So. Das ist völlig, das ist ja schon ein wichtiger Punkt, dass wir sozusagen diese sozialen Beziehungsaspekte, dass uns die eigentlich sagen, diese Gender-Perspektive ist obsolet. Aber es gibt eben in der Tat auch diese psychosomatische Mütterlichkeit. Ne? Also, und ich habe große Sorge, weil sich das auch historisch so zeigt, dass einfach das schwangere Subjekt, das ist überhaupt nicht in unserem Bewusstsein, in der Form von Wertschätzung, in der Form von wertvoller Lebensphase, sondern das ist, wenn man so will, und es ist ja natürlich auch richtig, dass man als Schwangere primär das Kind im Auge hat und dass man das auch in den Dienst des Kindes stellt. Das ist ja völlig klar. Ja. Aber es geht mir wirklich auch um das Subjekterleben einer Schwangeren, um zu zeigen, wie vielfältig das ist und auch um zu zeigen, wie schnell wir dabei sind, das schwangere Subjekt in einer gewissen Weise zu manipulieren.
Okay, das verstehe ich, da komme ich mit, ja. Nun bin ich als
Ja.
Vater und als Mann, der auch selber mit meinen Kindern unterwegs gewesen und mit meiner Frau, also im Rahmen der Partnerschaft. Und ich
Ja.
erinnere mich noch sehr gut daran, da gab es Aspekte einer Form von Bezogenheit, die ich als besonders erlebt habe. Also
Ja.
besondere Form der Körperlichkeit, in der Stillbeziehung,
Genau. Ja.
diesen Eindruck einer bestimmten Form von. Ich will noch nicht mal sagen, es ist eine spezifische Form von Beziehung, die sich
Genau.
aufgebaut hat aus der Nähe, aus diesen
Ja.
9 Monaten
Ja.
Schwangerschaft, die sich ergeben haben.
Genau.
Wenn du das jetzt so sagst, also
Genau.
quasi diese Mütterlichkeit, die Entkopplung von der Geschlechtlichkeit, dann haben wir aber ja trotzdem diesen Aspekt,
Ja.
das Kind hat 9
Genau.
Monate diesen
Ja, genau.
biosozialen
Ja.
Raum der Mutter
Ja.
erlebt.
Genau.
Den haben wir als Väter nicht. Also da gibt es ein Delta, da
Ja,
gibt es einen
genau.
Mangel. Gibt es da nicht die Gefahr, dass wir quasi jetzt den biologischen Aspekt auch durch diese Perspektive ein bisschen zu gering schätzen und zu wenig
Ja.
in Fokus haben? Wie kriegen
Ja.
wir da so quasi einen guten Ausgleich, eine Balance hin?
Genau, also genau das ist das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn wir eben uns Mutterschaft als psychosomatischen Prozess vorstellen, dann ist es ja über die Schwangerschaft schon ein Beziehungsaufbau. Also die schwangere Person kann, muss aber nicht, und darauf kommt es an, eine Beziehung, eine liebende Beziehung zu dem werdenden Kind herstellen. Ja? Die nimmt Kontakt auf, die entwickelt Fantasien, die reagiert auf die Körperbewegungen, die ordnet die Körperbewegungen emotional ein, sei es freudig, sei es aber auch im Sinne von schmerzhaft aversiv. Ja? Über Leihmutterschaft sehen wir, dass Schwangere diesen Körperbereich auch komplett ausblenden können. Also an der Stelle, und das ist das, was ich meine mit schwangeres Subjekt, an der Stelle müssen wir das Subjekt stärker in den Blick nehmen und zeigen, dass die Beziehung, die besondere Beziehung, von der du auch gerade gesprochen hast, ja, das ist nicht eine, die sich einfach biologisch herstellt. Das ist eine, die sich über die Psyche, und deswegen ist Psychosomatik der Begriff so wichtig, der stellt sich über die Psyche her, über die Art und Weise, wie die Schwangere sich ins Verhältnis setzt, in Beziehung setzt zu dem werdenden Kind. Ja, und jetzt ist es so, und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz zentraler Punkt. Wenn du schwanger bist und wenn du deinen Körper öffnest für ein zweites Lebewesen, es ist ein zweites Lebewesen und du hast deinen Körper geöffnet und du möchtest das, dann entwickelst du eine Bereitschaft und auch eine Freude und auch eine Lust, will ich an der Stelle sagen, sich diesen Körperbereich anzueignen. Ja, also, so wie du freudig vielleicht dein Gesicht anschaust oder deine Hände oder Arme oder wie auch immer, ja, ne, also so versuchst du dich auch freudig mit den inneren Körperprozessen zu beschäftigen. Einerseits. Es gibt auch viele, die können das nicht oder die wollen das nicht. Ne? So. Und das ist der wichtige Punkt, dass es nicht per se stattfindet, dass du es nicht per se eine positive Bezugnahme zu den Säuglingen ist. Und selbst wenn es das ist, dann kann es ja sein, dass durch die Geburt, das sind vielleicht auch die Geburtserfahrungen wichtig, aber es kann sein, dass die Mutter, wenn sie das Kind geboren hat, merkt, oh Gott, nein, so kann ich nicht leben. Ich will das nicht. Ich will jetzt nicht Tag ein, Tag aus mich um das Kind kümmern müssen. Ja? Also Stichwort postpartale Depression, das ist nicht einfach hormonell. Da spielen solche Faktoren und Erwartungshaltungen eine ganz große Rolle. Und auch da würde ich mir oder setze ich mich dafür ein, dass es Freiheitsgrade gibt. Und dass man auch in der Partnerschaft dann offen darüber spricht und auch dem Vater zugesteht und auch zutraut, dass er diese Form von Fürsorge, von mütterlicher Fürsorge erfüllen kann.
Ja, und ich glaube, das ist jetzt, glaube auch der ganz, ganz entscheidende Punkt, auf den wir dann ja auch zu sprechen kommen. Und das spricht ja sehr, sehr viel aus der Forschung dafür, dass wir da im Prinzip jetzt auch eigentlich auf der Basis und dieser Ergebnisse auch viel offener diskutieren können. Also, dass eben, das ist mehr eine gesellschaftlich-soziale Frage, es bringen wir die Männer mehr an den Staat, bringen wir die Väter in die Position, diese Form der Fürsorge und Mütterlichkeit auch zu übernehmen. Nun haben wir aber ein anderes Problem. Es gibt jetzt quasi ein modernes Mutterbild, an
Ja.
genau dort anknüpft, wo du gerade warst. Nämlich da ist eine Mutter, die möchte nicht mehr reduziert werden auf die reine Arbeit und Pflege des Kindes, sondern die sagt, ich habe meine soziale Gratifikation, mein Erleben von Erfüllung, das ist, dass ich meinem Beruf weiter nachgehe oder meiner Karriere folge. Und
Ja, genau.
meine Arbeit betreffe ich eben sehr, sehr viele junge Frauen, die haben gerade ihr Kind geboren. Sind die eigentlich schon im Geiste damit beschäftigt? Wie kriege ich das nur hin,
Genau.
möglichst schmerz-, vielleicht auch schuldfrei, mein Kind vielleicht im 6. Monat verlassen kann, um wieder mit meiner Arbeit,
Ja.
wenn auch
Ja.
nur zeitweise, erstmal wieder aufnehmen zu können. Also hier gibt es also jetzt ein Problem, wo man ganz viele Bälle in der Luft hat, eben die Versorgungsarbeit, die Fürsorgearbeit, gleichzeitig will man den Job voranbringen und am besten auch noch so eine sehr attraktive Partnerin bleiben. Also man hat so ganz, ganz viele Ebenen.
Ja.
Da hatte ich auch genau diese Gefühle. Da gibt es jetzt so ein Bild von, die kann alles. Die kriegt alles
Ja,
genug. Das ist die Quadratur des
ja.
Kreises.
Genau.
Ja, was sind diese Folgen von diesem modernen Mutterbild? Kannst du uns da mal ein bisschen drüber berichten, aus deinen Forschungen?
Also die Folgen dieses modernen Mutterbildes, wir haben das in der Forschung, in unserer Forschung zu Mutterschaft und Geschlechterverhältnissen, die Do-it-all-Mother genannt, ne? Also wirklich alles, alle Bälle gleichzeitig am Laufen halten. Die Do-it-all-Mother kann alles, macht aber auch alles und schafft auch alles. So ist das Bild. Klammer auf. Es ist auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Vielleicht merkst du dieses Stichwort mal, weil da müssen wir noch mal hin, finde ich. Aber erstmal gibt es dieses Narrativ. Und es gibt diese Bilder. Und Bilder sind ja unglaublich wirksam. Ja? Es gibt dieses moderne, madonnenhafte Bild von einer Mutter mit Kind auf dem Arm oder nehmen wir Beyoncé mit zwei Kindern auf dem Arm, super schick, toll gekleidet und so weiter und so fort. Ja, so. Daran messen wir uns oder daran messen sich die jungen Frauen. Ja? Gleichzeitig aber merken sie, dass es nicht zu schaffen ist. Es ist einfach nicht zu schaffen. Ich kann nicht 8 Stunden am Tag arbeiten, gleichzeitig das Bedürfnis haben, über mein Kind zu sprechen, weil es mich sehr intensiv innerlich berührt. Dann aber hören, Windelblabla interessiert mich nicht. Ja, also so. Dann gehe ich nach Hause und möchte mein Kind zugewandt sein und es interessiert mich, wie mein Kind sich erlebt, aber ich kann nicht, ich bin erschöpft. Ich kann einfach nicht, ja? So. Und in diesem Spagat befinden sich ganz viele junge Mütter, Klammer auf, übrigens auch Väter, wenn sie diese Rolle übernehmen, und sind total erschöpft. So. Da wir aber in der Zeit leben, wo sozusagen ja alles in der individuellen Verantwortung liegt, ne? Also du bist verantwortlich, wie es dir geht, du bist verantwortlich, wie du das hinkriegst. Also wir haben ja sozusagen, man nennt es ja so neoliberale Machbarkeit. Das heißt, durch diese Individualisierung hat man immer das Gefühl, ich bin selber schuld. So, und dann kommen eben diese attraktiven Bilder von außen, die mir immer sagen, aber die anderen schaffen es ja. Da spielen jetzt auch die sozialen Medien eine wahnsinnig große Rolle. Das haben wir auch mit ein Stück mit aufgenommen, die unglaublich viele Tipps und Ratschläge geben, wie man das denn hinkriegt. Ja? Und wir haben ja in unserer Studie über 10 bis 15 Jahre die Zeitschriften, Elternzeitschriften analysiert, um genau herauszufinden, was ist denn das moderne Narrativ, was unterscheidet sich von früher. Und da hat sich gezeigt, also das zentralste, beeindruckendste Ergebnis ist die Selbstbestimmung. Und zwar eben mit beiden Effekten. Du darfst selber bestimmen, wie du deine Mutterschaft leben willst. Du darfst selber bestimmen, ob und wie du berufstätig sein willst. Aber du bist eben auch selber verantwortlich. Ja? Und du bist noch dazu verantwortlich, wie die Familie läuft. Also du bist auch verantwortlich, wie dein Mann sich fühlt und wie dein Mann sich beteiligt oder nicht beteiligt. Ja, also, und du bist verantwortlich, eine gute Mutter zu sein. Und dann haben wir da natürlich diese traditionelle Schiene, die wird dann gleichzeitig in diesem modernen Narrativ mitbedient. Du bist die gute Mutter. Also sprich, da haben wir sozusagen unbewusste kollektive Bilder, die da natürlich auch virulent werden. Ja.
Klingt aber nach unglaublich viel Druck, na, auch wenn du es nochmal so auflistest. Und im Prinzip ist ja schon fast klar, das ist nicht zu schaffen. Und dann ist die Frage, was passiert dann, wenn ich dann eben nicht gerecht werde? Und das erlebe ich ja auch in meiner Praxis ganz viel.
Genau.
Viele dieser jungen Eltern, aber explizit auch die jungen Mütter, mit dem Gefühl des Scheiterns ständig verbunden
Ja,
sind. Andere kriegen das hin, die anderen Mütter
genau.
das, da schlafen die Kinder
Ja.
schon um 7,
Genau,
wieder
ja,
mit dem
genau.
Durchschlafen hin, da klappt alle diese Ebenen, kriegen die aufeinander, die macht sogar noch Fitness am Abend und die sieht schick aus und bei mir,
Genau.
also Frage, was ist Was ist der Preis eigentlich dieses
Genau.
Mutterbildes, dieses Do-it-all-Mother-Bild?
Also, so wie du es beschreibst, machst du es ja schon deutlich. Der Preis ist erstmal aus unserer Perspektive als Therapeuten eine komplette Selbstentfremdung. Ja. Die macht krank. Das wissen wir. Ja. Also, das wissen wir auch aus anderen Bereichen. Und wir wissen, dass, wenn ich das Gefühl habe von Versagen, von Scheitern, dass ich immer mir mehr Druck mache und dass ich denke, ich muss es einfach anders probieren. Ja, ich muss noch mehr lesen, ne, noch mehr Podcasts hören oder ich muss es ein neues Schlaftraining ausprobieren oder. Ja, und wir sehen ja, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass der Markt, der Ratgebermarkt, der ist ja gigantisch. Ja, und wenn wir uns die Ratgeber anschauen, und dazu gibt es auch gute empirische Studien, die zeigen, dass auch da dieses ganz traditionelle Bild von Mutterschaft, aber auch von Kindheit wiederkommt. Ne? Also dieses wilhelminische Erziehungsideal, ne? Jedes Kind kann schlafen. Du musst es nur richtig machen. Du musst es nur richtig trainieren. Du bist verantwortlich, aber das Kind ist eben auch trainierbar. Also da gibt es ja auch ein Kindheitskonzept, was sozusagen schon in der Selbstentfremdung angelegt ist. Und das potenziert sich natürlich, ne? Und
Ja, und wenn du sagst Selbstentfremdung als vielleicht Wurzelprozess, ich verliere mich selbst, ich spüre mich nicht mehr selbst, weil ich so im Außen bin, weil ich so sehr damit beschäftigt bin, alle diese Dinge zu schaffen, die mir die Bilder sozusagen vorgeben, dann ist ja die logische Konsequenz entweder die Erschöpfung oder vielleicht auch die Depression. Die könnte ja auch eine
genau.
ganz zentrale Thematik dann werden. Und die haben wir ja auch zuhauf.
Genau.
Ne? Also man.
Also die haben wir in unserer Praxis, ne? Die Depression sehen wir ganz stark. Und ich versuche immer auch deutlich zu machen, alles zu seiner Zeit. Du kannst nicht gleichzeitig Mutter sein wollen, Mutter sein und komplett berufstätig. Also dieser Überanspruch, ne? Also ich plädiere total dafür, dass man auch berufstätig ist und dass man auch seine Elternschaft so gestaltet, dass man nicht die alleinige Verantwortung hat, dass man das aufteilt. Das ist ja sowieso so ein Punkt, ne? Also wo wir hin müssen, dass wir uns die Fürsorgearbeit, deswegen ist der Untertitel ja auch in meinem Buch, Fürsorge muss gesamtgesellschaftlich gedacht werden, ja? Dass wir dahin kommen. Aber wenn die soziale Anerkennung mir sozusagen immer spiegelt, ah, du bist ja nur Mutter. Also ich hatte mindestens 15 Jahre lang bei Erstgesprächen, wenn ich gefragt habe, und wie leben Sie? Naja, ich bin halt nur Mutter. Ja? Oder das Gegenteil ist, ich bin die Rabenmutter, weil ich immer unterwegs bin. Also wir haben ja hier in unserem Land zwei sehr würgende Beschreibungen von Mutterschaft. Also das nimmt einem ja die Luft. Ja, ich will natürlich keine Rabenmutter sein. Ich will mich aber auch nicht permanent rechtfertigen müssen, dass ich jetzt halt mal gerne auch zu Hause bin. Und
Ja.
ich will mir auch nicht immer sagen lassen, dass ich dann in der Altersarmut lande und dass ich dann meinen Berufsanschluss versäume. Das kommt ja dann als nächster Punkt. Und das ist dann, ne, so die gesellschaftliche Seite.
Das ist genau, das ist die gesellschaftliche Seite, die das denn im Prinzip ja auch begründet. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ich will nochmal einen Wink auf die andere Seite machen, nämlich nochmal zurück zu den Vätern. Wir haben
Ja.
diese Überforderung besprochen bei den jungen modernen Müttern. Also das ist ja vielleicht auch eine bestimmte soziale Klasse, wo das besonders ausgeprägt ist. Aber wie sieht es denn eigentlich aus mit dem nach vorne schauende Mann, der jetzt vielleicht auch eine andere Vaterrolle sucht. Gibt es das Pendant
Ja.
da nicht aus? Habt ihr da vielleicht in euren Untersuchungen Hinweise gefunden, wo man sehen kann, naja, eigentlich ist auf der anderen Seite des Vaters, der einerseits der Versorger sein will, vielleicht in dem alten Bild des männlichen
Ja,
Versorgers
ja.
ist und gleichzeitig will er aber auch bindungsbasiert seine Kinder unterstützen,
Ja.
müsste doch im Ergebnis eigentlich was ganz Ähnliches bei rauskommen, oder?
Ja, also ich beziehe mich jetzt mal auf meine empirische Praxis, auf meine therapeutischen Praxis und auch also auf andere Studien, weil in unserer Studie, also auf die ich mich jetzt gerade beziehe und auf der das Buch basiert, haben wir Mütter mit Kleinkindern untersucht. Und wir haben die Zeitschriften natürlich untersucht. Und ich kann nur mal sagen, die Zeitschriften adressieren Die Eltern in der Überschrift. Im Verlauf des Artikels, nach dem ersten Absatz, geht es nur noch um Mütter. Und es gibt natürlich, und das ist vielleicht schon auch wichtig zu sagen, es gibt Mother-Bashing. Ja, es gibt das Narrativ des Gatekeepings. Das heißt, die Mütter lassen die Väter nicht wirklich machen. Die Mütter wollen alles kontrollieren. Die Mütter wissen es immer besser. Dann sage ich immer, ja, also der Meister, der wird seinem Lehrling auch erstmal sagen, was er anders machen soll. Weil die Mutter, die ständig die Versorgung übernommen hat, ist erstmal die Meisterin. Die muss halt dann auch, wenn der Vater das sozusagen dann übernimmt, ihm auch sagen können, wie das, was das Kind braucht oder wie auch immer. Also, ne, also so, sofern es so ist, dass halt, sagen wir mal, 2 Jahre die Mutter zu Hause war und dann sagt der Vater, nee, ich will aber auch zu Hause bleiben. Also, ne, also da geht es ja wieder um Erfahrungen. Ja,
Und es
so.
gibt ja auch die andere Seite, nicht nur, dass die Mutter es sagen können muss und darf, dass, pass mal auf, so kann man das machen, weil ich einen Erfahrungsüberschuss habe.
Ja.
Ich erlebe in der Praxis auch einen anderen Leidensdruck, dass viele Väter mir dort berichten, die lässt mich nicht. Also ich finde schon, dass das ein Faktor
Ja, genau.
ist,
Ja.
wo auch das Vertrauen und den Mut zu haben,
Ja,
pass mal auf,
genau.
deine eigenen Erfahrungen mit deinem Kind machen.
Genau,
Ist da ja
ja,
das
genau.
anders geartet als meine. Und so ist es
Genau.
eine ganz eigene Beziehung, die du
Ja, genau.
Vater führen wirst. Aber es impliziert das auch Loslassen. Und das heißt auch, das ist vielleicht auch ein Schritt des Mutes, zu sagen, da kommt was Gutes bei raus. Und da sehe ich schon in meiner Praxis, auch in den Familientherapien,
Genau.
durchaus eine Baustelle, wo alte,
Ja,
ich sage
genau.
mal, biografische Vorbilder so auch durchschlagen und
Ja.
dann doch auch diese Idee, eigentlich kann ich es doch besser, dann auch ein Hemmnis sind, dass manche Väter vielleicht
Ja.
wollen, aber dann auch ein Stück in so immer wieder die Erfahrung machen, na, irgendwie kann ich es auch nicht richtig machen, ich fühle mich eigentlich dauernd nur irgendwie kritisiert und gekränkt. Also diese Nummer
Ja,
höre ich
genau.
durchaus auch. Ne? Also es
Genau,
ist dort alle
unbedingt,
Seiten.
ja.
Ne?
Deswegen glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass wir genderoffen über Mütterlichkeit sprechen. Also ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff Mütterlichkeit,
Natürlich.
obwohl ich immer, ne, also ich glaube auch, dass wir, ich wünsche mir auch sehr, dass wir in einigen Jahren oder Jahrzehnten bei einem anderen Begriff gelandet sind, ja. Aber also diese partnerschaftliche, den partnerschaftlichen Austausch, der bedeutet, ich schätze wert, was du gemacht hast. Ich schätze wert, was du jetzt machen möchtest. Ich kann hinschauen, dass du es anders machst. Das ist ja der, also unsere Idee, aber auch der Versuch der Paare, auf eine gleichwertige Beziehung zu kommen. Ne? Aber zu gleichwertig gehört eben auch, dass wir, also was wir vorher mit der Schwangerschaft schon angedeutet haben, ne? Dass wir als Mutter und Vater, wenn man mal das klassische Bild nimmt, mit unterschiedlichen Voraussetzungen rangehen. Ne? Und ich erlebe das übrigens auch bei lesbischen Paaren ganz stark, dass die biologische Mutter, also die Mutter, die das Kind ausgetragen hat, in genau die gleiche Dynamik mit der Sozialmutter kommt, wie du das jetzt beschrieben hast mit Mutter und Vater. Also in unseren Köpfen ist immer drin, die biologische Mutter weiß es eh besser. Ne? So, und wir müssen die biologischen Mütter davon befreien oder ihnen erlauben, auch Nein zu sagen und auch zu überlegen, wie sie die Mutterschaft gerne leben wollen. Und wir müssen den Vätern oder Partnern wirklich auch den Raum geben, zu sagen, wie will ich denn die Beziehung zu meinem Kind leben? Wie will ich das gestalten? Und dazu braucht es auch gesellschaftliche Forderungen, weil, das wirst du wahrscheinlich auch erleben in deiner Praxis, es gibt nach wie vor in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt eine große Abwertung, wenn Väter in die nicht nur 2-monatige Elternzeit, weil das ist ja mittlerweile modern, sofern man es sich leisten kann. Das muss man dazu sagen, es gibt große soziale Unterschiede, aber wenn man es sich leisten kann, dann ist es anerkannt. Aber ansonsten, wenn Väter sagen, ich will aber jetzt 3 Jahre Erziehungszeit machen oder Elternzeit machen, ja, dann gibt es ein Problem. Also das erlebe ich ganz häufig und das wirst du sicher auch erleben. Und das ist in der Gesellschaft auch noch nicht wirklich anerkannt. Und ich glaube, daran müssen wir weiter arbeiten und auch die Paare daran arbeiten und vor allen Dingen die Familien, die sich im Moment in so, sogenannten Nischen bewegen. Also die queeren Elternschaften, ne? Die Elternschaften, die eben nicht aufgrund von einer Liebesbeziehung Eltern werden wollen, sondern die eben Lust haben, Eltern zu sein, aber die sich in einer anderen Weise zusammentun, Elternschaft zu leben. Ja? Ich glaube, wir müssen viel sichtbarer werden und man muss auch viel mehr in der Richtung leider auch empirisch wieder zeigen, dass diese Kinder sehr gesund aufwachsen und auch psychisch gesund sind oder mindestens genauso gesund wie die Kinder, die in heteronormativen Familien aufwachsen. Da kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Bereich, ne? Also
Ja, und das sind ja
nämlich
die
Autismus.
sozialen Eltern, ne? Also,
Ja,
man könnte sagen,
genau.
vielleicht, wo eine Gruppe von Menschen sich
Ja.
zusammentun, wie es in Wohngemeinschaften vielleicht schon früher auch der Fall war,
Genau,
wo auf
genau.
einmal ein Kollektiv ein bisschen auch das
Ja.
Kind als
Genau.
Bezugspersonengruppe dann
Ja.
auch zieht, ne? Das meinst du, glaube ich, ne? Dass
Ja.
jetzt die
Ja,
neue
genau.
Form des Zusammenlebens da auch zugelassen und gedacht werden dürfen. Und die passieren ja auch schon. Also, es ist ja nicht so, dass die
Genau.
erfunden werden müssen, sondern schon längst da.
Ja. Genau. Und das sind halt immer noch Nischen, die so richtig medial nicht da sind. Die werden zwar mal so by the way benannt, ja. Aber die kindliche Entwicklung, wenn man jetzt diese Zeitschriften nimmt, ne, dann spiegelt sich genau das traditionelle Geschlechterbild wider, ne? Also der Junge braucht einen Vater, um sich mit dem Vater zu identifizieren. Das Mädchen braucht eine Mutter. Also es ist sehr heterosexuell und heteronormativ gedacht. Und das ist auch in meiner Bezugswissenschaft der Psychoanalyse, übrigens auch in der Körperpsychotherapie so, dass man den relationalen Aspekt, und dazu gibt es gute Theorien, also dass ein Kind sich relational identifiziert, jenseits vom Geschlecht. Ne? Diese Konzepte gibt es alle, aber die werden nicht vermittelt. Und das Gleiche gilt ja für die Bindungstheorie. Die ist einfach gegendert, fertig aus.
Ja, und das können wir ja vielleicht nochmal aufnehmen. Also du bist ja nun
Ja.
auch Psychoanalytikerin und gerade in der Psychoanalyse gibt es ja, wenn man so will, ein sehr genderspezifisches
Ja.
Modell von Mütterlichkeit. Ja, also
Ja.
das ist die Mutter, die am Anfang die orale Phase bestimmt, die
Ja,
im Prinzip
genau.
diese Nähe am Anfang, die symbiotische Qualität, also lassen wir jetzt mal die ganze wissenschaftliche Diskussion um den Symbiosebegriff außen vor.
Ja.
Aber die Idee ist, da ist so eine starke, intensive Nähebildung am Anfang und dann kommt der Vater irgendwann in deiner Beziehung und holt das Kind quasi raus und bringt es in die Welt.
Ja,
Und man könnte
genau.
sagen, also er rettet es quasi aus der mütterlichen
Ja,
Vereinnahmung. Ist ja so ein, ich sag mal,
genau.
Form der Idee. Und in der Bindungstheorie ist es ja dann, der sichere Hafen wird oft assoziiert, dass es dann doch eben im Rahmen so einer kleinfamiliären Struktur im Wesentlichen dann doch die Mutter ist, die die beste
Genau.
aller Personen ist, die diese Art
Ja.
von Hafen eben darstellt. So hat Bowlby ja auch im
Ja.
Prinzip implizit immer mal wieder vermittelt, obwohl seine Theorie ja durchaus die Möglichkeit gibt, mit dem Feinfühligkeitsbegriff und der Bestimmung
Genau.
Qualitäten das Gender offen zu machen. Aber in den
Genau.
geistert ja doch sehr, sehr stark so ein Genderbild. Was machen wir jetzt damit?
Definitiv.
Wenn ich an die Körperpsychotherapie denke, das ist ja voller dieser Alter-Theorien. Da können wir sagen,
Ja, genau.
da schüttel ich mich manchmal und denke, wie kann das sein, dass
Ja.
so antiquarisch da sozusagen bestimmte
Ja.
Stelle
Ja.
gefahren. Wie,
Ja.
was, was ist die Konsequenz?
Naja, ich glaube, wir als Kollegen müssen innerhalb unserer bezugstherapeutischen Schulen uns sehr für Gender-Aspekte einsetzen. Wir müssen auch die Theorien revidieren. Also ich mache das gerade sehr intensiv, nicht nur an der Uni, aber also auch am Psychoanalytischen Institut. Und es gibt schon eine Entwicklung. Also ich bin auch über das Buch mehr an analytischen Instituten eingeladen, genau zu diesem Thema auch, ne? Also es gibt eine Bewegung und das sieht man auch, dass die jüngeren Generationen, die jetzt in die therapeutische Ausbildung gehen, anders über Gender und anders über Binarität und so weiter nachdenken. Ja, ja, wir bräuchten eigentlich, das ist etwas, wo ich selber noch nicht richtig weiß, wie das gelingt. Wir müssten eigentlich mit unserem Wissen stärker in so eine mediale Öffentlichkeit, weil in unseren Zeitschriftenanalysen ist es eindeutig nach wie vor so, die Bindungstheorie ist gegendert und die Mütter selber, die lesen das und bewerten sich selbst so. Also ich habe es gerade über eine Freundin meiner Tochter, die gerade ein Baby bekommen hat, ja, mitgekriegt, dass es zig Apps gibt, die sozusagen dieser jungen Mutter helfen, wann sie stillen soll, ob sie sich sozusagen gut verhält, wenn sie ihr Kind tröstet und was weiß ich was. Also ich kenne mich damit gar nicht so gut aus. Ich habe mich mal intensiv befasst mit diesen ganzen Apps bezogen auf die postpartale Depression, was ich ganz schrecklich finde, ne? Also dass man versucht, die Mütter via Computer, also via Internet zu therapieren, ja? Also wo man sozusagen dadurch, dass es nicht in die Beziehung geht, immer wieder diesen Einflussfaktor hat von ganz traditionellen, heteronormativen Elternbildern.
Ja, und ich finde, das ist ja, was du jetzt sagst, ist ja tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt, da in die, mit dem praktischen, aber auch wissenschaftlichen Backup sich in die öffentliche Diskussion einzumischen. Ich glaube, da muss man wirklich ran an Speck und da muss man vielleicht auch sich querstellen vielleicht und sagen, hey Leute, so ist das alles nicht mehr und auch eine Stimme erheben. Ich glaube, das tust du auch. Und dafür stehst du jetzt ja auch. Ich will noch mal auf einen anderen Punkt deines Buches hinweisen und auch doch mal da nachfragen, nämlich die Geschichte dieses Muttermythos und dieser Ausschließlichkeit, dass die Mutter diesen Job so besonders toll erledigt. Das hat ja eine Geschichte. Und magst du da mal ein paar Sätze noch zu sagen? Da gibt es ja eine Kulturgeschichte dazu. Wo hat denn das eigentlich so angefangen? Wo würdest du sagen, gibt es so Meilenstein geschichtlichen?
Ja, genau. Also wenn ich jetzt sozusagen an Anfang unseres Gesprächs anknüpfe, das war dann für mich irgendwie auch eine Erleichterung zu verstehen, dass Mutterschaft und Mütterlichkeit, also wir bleiben bei den Begriffen, dass das nicht einfach biologisch zusammengehört. So ist es mir natürlich auch vermittelt worden als katholische Tochter, sondern dass das sich historisch entwickelt hat. Und zwar gab es im Übergang von der Moderne, ne, also im 17., 18. Jahrhundert, das ist eine ganz starke Zäsur, wie man Geschlecht anders denkt. Ne. Früher war Geschlecht das Adelsgeschlecht. Also das war sozusagen nicht nur mit dem, was wir heute unter Geschlecht verstehen, männlich, weiblich, sondern das war einfach auch gesellschaftlich anders konnotiert. Und in diese Zeit gehört natürlich auch die Entwicklung der Industrialisierung, ja, wo man Formen des Zusammenlebens jenseits eben oder über diese Agrargesellschaften hinaus finden musste, dass das möglich wird. Ja. Und da gibt es jetzt viele philosophische Richtungen dazu, die mit dazu beigetragen, dass sich gesellschaftlich auf einer soziokulturellen Ebene dieses Bild verfestigt hat, die Mutter, nein, erstmal die Frau kann Mutter werden und das ist ihre Bestimmung. Und als Mutter ist sie verantwortlich für Haus und Hof. Nicht nur für die Kinder, sondern wirklich für Haus und Hof. Und diese Trennung der Arbeitssphären, also Berufstätigkeit außerhalb, häusliche Sphäre innerhalb, geht einher mit einer Geschlechtertrennung. Und geht einher mit einer Identitätsvorstellung. Ja, also da verortet sich auch das, was du vorhin angedeutet hast mit, ich bin der Familienernährer. Ja, also das ist ja auch eine Zuschreibung, die man kritisch hinterfragen kann. Möchte ich als Mann wirklich der Familienernährer sein? Oder muss ich so? Ne? Und dasselbe gilt aber eben auch für die Frau, die nur dann einen gesellschaftlichen Wert hatte, viel, viel stärker noch als heute, wenn sie Mutter war. Frauen, die keine Mütter waren, waren sozial randständig. Die waren gesellschaftlich randständig. Ja? Das gab es aber auch spätestens dann Ende des 19. Jahrhunderts Bewegungen, die auch die Unzufriedenheit der Mütter zum Ausdruck gebracht hat. Ne? Also nicht nur bezogen auf das Mutterdasein, also auf die Verpflichtung für die reproduktiven Aufgaben zuständig zu sein, sondern auch in Bezug auf die mangelnden gesellschaftlichen Rechte. Also die Frau hatte kein Mitspracherecht in der Öffentlichkeit, in der Gesetzgebung und sie hatte vor allen Dingen keine materiellen Rechte. Also wenn eine Frau, eine Mutter, sich von dem Mann getrennt hat, stand sie mittellos da. Ja? Also die Rechte und auch die materielle Position hatte der Vater oder eben der Familienvorsteher. Und es hat sich einfach ein ganz intensives Bild entwickelt von Familie ist gleich Mann und Frau plus Kinder. Und dann kam irgendwann die Liebe dazu, sozusagen, ja. Und Da gab es schon Ende des 19. Jahrhunderts Bestrebungen, das kann man an den Scheidungsraten sehen. Da gibt es schöne soziologische Studien dazu, dass es auch damals schon Scheidungsbestrebungen von Frauen gab. Ne? Und es gab auch schon da eine Bewegung, die sich dann ja in der feministischen Welle jetzt in den 60er Jahren, wenn man so will, überhaupt erst richtig vollzogen hat, dass die Frau ein eigenes Einkommen haben darf, dass die Frau selber bestimmen darf, ob sie arbeitet oder nicht. Ne? Und also das fing aber damals schon an. Ja, also es gab schon immer auch diesen Widerstand oder den Versuch eines Widerstandes und es wurde eben lange, lange Zeit unterdrückt. Und wir wissen ja, dass eine Frau, also die freie Entscheidung der Berufstätigkeit, die hat sich ja erst in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts realisiert. Ne? Und
Also, das ist interessant, wenn ich mal kurz einhaken darf, weil das ist die, dass wir diesen vielleicht Wunsch der Autonomie der Frau Ausdruck verleihen, nämlich dieses Gefühl, Mensch, dass ich will nicht nur das, ich will auch das andere, ich will am gesellschaftlich-sozialen Leben teilnehmen. Wenn du sagst, Ende des 19. Jahrhunderts gab es die ersten Bestrebungen, nochmal so richtig dann Anfang des 20. Jahrhunderts in den 20.
Ja, genau.
Da gab es die zweite Welle, wie du ja auch in deinem Buch beschreibst. Also da gibt es immer wieder so Aufbegehren, wenn man schon so will, in
Ja.
sozialer Form. Und dann ja noch
Ja.
die Rolle rückwärts im Nationalsozialismus. Da müssen
Ja.
wir mal kurz drauf eingehen, weil das ist,
Okay.
da könnten wir wahrscheinlich auch einen ganzen Podcast so machen, aber ich will das nicht unterschlagen, weil das so bedeutet,
Ja,
so
genau.
heutige
Ja.
Geschichte ist. Und ich sehe das immer wieder in auch meinen Therapien und Arbeiten mit den Familien, wie sehr diese Ideologie da auch sich verfangen.
Ja.
Was ist da passiert im Nationalsozialismus mit dem dort vorherrschenden Mutterbild?
Ja. Also ich muss die Rolle rückwärts noch eine kleine Etappe weiter rückwärts machen, nämlich weil du die 20er Jahre angesprochen hast. Es gab ja eben einmal diese Festschreibung oder Zuschreibung, Weiblichkeit ist gleich Mutterschaft, ist gleich häusliche Sphäre. Dann haben aber die Frauen auch versucht, ihrem Drang nach Berufstätigkeit irgendwo Ausdruck zu verleihen. Und sie haben sich über dieses Konzept von Mütterlichkeit einen Weg in die Berufstätigkeit geschafft. Das ist jetzt an der Stelle wichtig, ja, weil also die Frauen selber waren sehr identifiziert mit diesem Weiblichkeitsbild. Frau ist gleich Mutter, ist gleich Mütterlichkeit und haben sich eingesetzt dafür, in der Gesellschaft ihre Mütterlichkeit auch jenseits der Familie zu leben, sprich Sozialarbeiter, Lehrerinnen und so weiter und so fort. Also das ist jetzt wichtig, weil das nochmal so zeigt, wie sehr diese Traditionslinie in der individuellen Identifizierung dominant ist. Dominant, dominant ist, genau. So, und dann kommen wir in den Nationalsozialismus und da, also wir kennen ja alle diese ganz geschickten Narrative, wie man auch manipulativ bestimmte Bilder, Wertschätzungen so nutzen kann, dass sie eben dem Faschismus dienen. Das sehen wir ja heute bei den Rechtspopulisten auch. Aber, also als erstes war die Glorifizierung des Muttertags. Der Muttertag wurde eingeführt von einer Frau, die ihre Mutter wertschätzen wollte, die dankbar war, dass ihre Mutter, als sie im Sterben lag, ihr so ein gutes Leben bereitet hat. Das war in den USA, ja. Der Muttertag wurde dann sozusagen verknüpft mit dem Mutterkreuz, sprich mit, du bist eine tolle Frau, eine tolle Mutter, wenn du viele Kinder produzierst. Das hat sich dann aber, und da ist der Begriff Narrativ wirklich hilfreich. Da ging es nicht einfach nur um Mutter, sondern es ging um arische Mütter, weil die jüdischen Mütter oder, ne, also andere Mütter, sage ich jetzt einmal, die waren eben nicht gemeint mit diesem Mutterkreuz, sondern es war sozusagen die arische, die Volksmutter. Ne? Also so wurde das dann auf diese Weise verknüpft. Und wieder wurde der Mutterkörper, also die Frau mit ihrer Fähigkeit, Kinder zu bekommen, in einer politischen Weise funktionalisiert und aus.
Im Prinzip ja dort eine extreme Reduktion eben auf diese letztlich ja dann auch biologische Funktion, Nachschub für vielleicht
Genau.
Heere und Streitkräfte
Ja.
zu produzieren, die dann
Genau.
am besten schon genormt dann auch mit der richtigen Auffassung und Ideologie dann wieder kampfesbereit sind.
Ja.
Wir wissen ja alle um diese Schriften von der
Ja,
Pfarrer.
Pfarrer.
die im Prinzip dann ja auch passgenau auf diese
Ja.
Ideologie sagen, zugeschneidert waren. Und jetzt, wenn wir das mal so, das war ja, wenn man so will, die Spitze dieser Verdichtung,
Ja.
von diesem Mutterkörper, von diesen Biologismen. Und wenn wir dann aber einen Schritt weitergehen, dann gibt es die Nachkriegszeit, Deutschland liegt in Schutt und Asche und die Mütter sind diejenigen, die, wenn sie Glück hatten, einen Mann zurückbekamen, aber häufig schwer kriegstraumatisiert.
Genau.
Sie waren verstorben und gefallen und die mussten den Job jetzt machen, dieses Land wieder aufzubauen. Also die ganze
Genau.
Restauration dieses total zerstörten Landes lag, muss man ja sagen, weitestgehend auch in Frauenhand. Also ein
Ja,
großer
genau. Ja,
wirtschaftlicher
genau.
Teil der Arbeit wurde dort geleistet.
Ja.
Hat das dazu geführt, hat das zu so einem Empowerment der Frauen geführt?
Ja, genau. Also erstmal glaube ich, ist es schon wichtig zu sagen, dass die Frauen im Nationalsozialismus zwar ihre Mutterschaft versucht haben, ideologiegetreu zu leben und auch was die Erziehungspraktiken angeht, aber natürlich das auch oft nicht konnten und auch sehr gelitten haben. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg, es war ja Käthe Kollwitz, die sozusagen die andere Seite der Mutterschaft oder des Mutterseins, des Leidens öffentlich gemacht hat. Das wurde aber nach dem Zweiten Weltkrieg komplett tabuisiert. Ja, also wir sehen ja sozusagen auf die Spitze getriebene Funktionalisierung von Mutterschaft, von Mütterlichkeit und des Mutterkörpers. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, wie du schon sagst, gibt es sozusagen diese Aufbauwelle. Und es gibt aber auch eine wahnsinnige Erschöpfung. Ja? Und es wird ja immer gefragt, wieso sind die Frauen so doof gewesen und haben sich wieder in diese traditionelle Rolle begeben? Die hätten doch schon gleich von Anfang an, wo sie doch merken, was sie alles schaffen, sich dafür einsetzen können, dass es so gestalterisch und auch gesellschaftlich gestaltend weitergeht. Und ich glaube, wir dürfen den Begriff der Erschöpfung nicht außer Acht lassen. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass es eine große Sehnsucht gab von Frauen mit ihren Kindern eine ruhigere Form von Eltern-Kind-Beziehung zu leben. Die waren sehr beschäftigt, was du auch angesprochen hast mit den traumatisierten Männern. Und was jetzt dazu kommt, ist, dass ja nach dem Zweiten Weltkrieg auf einer politischen und klerikalen Ebene unglaublich schnell wieder das Kleinfamilienmodell als Idealvorstellung und also Keimzelle der Gesellschaft, also als Motor für den Wiederaufbau dargestellt wurde. Ja? Und damit wurde dann erstmal der Frau wieder diese klassische Mutterrolle zugewiesen. Und man hat, und das gab es ja, es gab ja den Versuch, oder was heißt den Besuch, es gab das Bestreben der Selbstbestimmung, der körperlichen und sexuellen Selbstbestimmung. Und das wurde nun sozusagen wieder gekappt oder unterdrückt, indem man das Recht, das Abtreibungsrecht, also man hat das alles reduziert auf das Abtreibungsrecht. Das gibt, Dagmar Herzog hat diese ganze Zeit der politischen Reden und der klerikalen Reden sehr genau analysiert, ja, und hat und zeigt, wie das sich sozusagen reduziert auf Abtreibung, das sexuelle oder körperliche Selbstbestimmung oder weibliche Selbstbestimmung im weitesten Sinne. Und über dem Körper der Frau das Recht über Leben und Tod zu entscheiden, umgelenkt wurde. Also sozusagen, es gab eine Abwehrwelle weg von der Schuld und Destruktivität des Zweiten Weltkrieges hin zu der Frage, wer darf jetzt eigentlich entscheiden über Leben und Tod? Und da war plötzlich die Frau die Böse. Und das konnte man nicht zulassen. Unterschwellig aber, und das hast du schon angedeutet, gab es ja weiterhin diese Empowerment-Bewegung. Und die ist ja sozusagen dann, die hat sich ja entfaltet in der zweiten Welle des Feminismus. Ne? Und da wurde dann ja ganz intensiv für die sexuelle Selbstbestimmung, das Abtreibungsrecht, die Berufstätigkeit der Frau gekämpft. Und es gab eben auch entsprechende Gesetze dann dafür. Ja, also das ist eine ganz entscheidende Zeit, auch wenn Mutterschaft dann irgendwie auch an den Rand gedrängt wurde. Das ist nochmal ein eigenes Thema, ja. Das ist ja dann auch in der Zeit universitäre Frauenforschung so langsam gab oder sich entwickelt hat. Und da dann ja ab den 90er Jahren hat sich ja, also findet man keine Aussätze zur Mutterschaft, weil das erstmal immer synonym gesetzt wurde mit Unterdrückung und Fremdbestimmung und eben nicht mit Selbstbestimmung. Ja.
Also es ist ja, wir merken schon, ne, da ist ein
Ja, ne, es ist ein Riesen.
enormer
Ja.
historischer und kulturhistorischer Bogen, den wir da auch spannen. Und wir sind jetzt so an der Stelle einer sehr hohen Öffnung, auch potenziell zumindest angekommen. Wir sind jetzt ja gerade auch dabei, das vielleicht auch gesellschaftlich, zumindest könnten wir es, offener zu denken. Und jetzt haben wir gerade ja auch, was die Kinderbetreuung angeht, sind wir ja dabei. Ja, gesetzlich verankert, könnte man ja sogar sagen, jetzt auch sehr, sehr viele frühe Plätze, Krippenplätze zur Verfügung zu stellen.
Ja.
Frauen diese gesellschaftliche Versorgung ihrer Fürsorgearbeit auch bekommen, dass sie entlastet werden und dass die Eltern im Prinzip im Hintergrund den Staat haben, der ihnen auch einen Teil davon abnimmt, sodass sie dann andere reproduktive Arbeit leisten können. Wie schätzt du das ein, den Stand heute, wenn wir mal so eine Art Standortbestimmung machen zum Abschluss? Wie ist dein Fazit jetzt aus deinen Analysen? Wo stehen wir heute?
Also mein Fazit ist sehr ambivalent, weil ich glaube, wir alle folgen nach wie vor diesem gesellschaftlichen Bild, Berufstätigkeit der Frau ist gleich Emanzipation. Und wir vergessen dabei, dass die Berufstätigkeit der Frau eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist. Also, dass wir für das Bruttosozialprodukt auch die Berufstätigkeit der Frau brauchen. Ne? Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Reden anhört, im Zuge dieser ganzen Wahlgeschichten, dann heißt es immer auch, ja, wir haben ja nun die Berufstätigkeit der Frau geschafft, aber leider nur Teilzeit. Und es muss ja noch anders werden. Ne? So, ne? Also es gäbe die Frau jetzt im Moment eigentlich nur noch in ihrer Berufstätigkeit und die Frauen identifizieren sich, haben wir ja gerade darüber gesprochen, die identifizieren sich ganz stark damit. Aber was ist jetzt eigentlich mit den Kindern? Ne? Also als Therapeuten wissen wir, dass die Kinder ein ruhiges, fürsorgliches, behütetes Umfeld brauchen. Ja? Und das ist wieder mein Impetus, also die Eltern-Kind-Zeit wertzuschätzen als qualitativ notwendige, auch für eine gesunde Gesellschaft notwendige Lebensphase. Ne? Lebensphase. Das sage ich auch immer den Eltern. Es ist alles zu seiner Zeit, hat Hermann Hesse schon gesagt, ja, so eins nach dem anderen. Aber die Gesellschaft legt einem natürlich nahe, alles gleichzeitig und möglichst halt an erster Stelle die Berufstätigkeit. Und meines Erachtens, und wir wissen alle, dass die Kita-Plätze unterbesetzt sind, dass die Kinder nicht ausreichend versorgt sind. Es gibt Studien, die relativ aktuell sind, die zeigen, dass die Kinder kein Mutismus, ne, aber doch in ihrem Explorationsverhalten eingeschränkt sind, dass Kinder sich viel zurückziehen. Also wir könnten sagen, es gibt so Neigungen, die wir ernst nehmen müssen in Richtung Depression, finde ich. Ja. Es gibt Affektregulationsstörungen, sehr ausgeprägt. Das heißt, wir haben, wenn wir wirklich eine gelingende Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben wollen, dann müssen wir Geld in die Hand nehmen als Gesellschaft, um sozusagen diese Kita oder auch Kindergartenstrukturen besser auszustatten. Das bedeutet aber wieder, dass man ja diesen Bereich der Fürsorge wertschätzt. Ja?
Ja.
Und da kommt ja sofort die nächste Kritik, die kommt ja auch aus der psychologischen Ecke. Da sind ja nur Frauen. Da sind ja nur Frauen. Also unsere Jungs sind deswegen so ADHS gefährdet, weil sie keine männlichen Bezug und so weiter und so fort. Also, und da das immer unterbezahlte Berufe sind, müssen wir auch auf der Ebene Fürsorglichkeit nochmal in den Blick nehmen.
Ja, und das ist, glaube ich, das möchte ich nochmal unterstreichen, was du jetzt sagst, dass dieses Investment einer Gesellschaft in eine Befürsorgung unserer Kinder, die eben eine wirkliche tiefe Geborgenheit, soziale Geborgenheit auch erzeugt, auch ein monetäres Investment bedeutet. Wir auch wirklich sagen, wenn wir immer an eins Waffen stellen und Militär und vielleicht hier sagen, okay, wenn wir eine Art von stabiler, demokratischer, friedlicher Gesellschaft wollen, dann müssen wir richtig Geld in die Hand nehmen, um dort
Ja.
diesen Prozess und diesen ganzen Bereich aufwerten. Und das scheint im Moment gar nicht der Fall zu sein. Und die
Ja.
Bestrebungen gehen ja eher in die andere Richtung. Also von daher finde ich das sehr gut, was du sagst. Vielleicht sogar die Frage, braucht es nicht eigentlich auch eine monetäre Gratifikation der Sorgearbeit? Muss nicht Elternarbeit wirklich bezahlt werden? Ich würde sogar so weit gehen, weil letztlich, wir leben in einer kapitalistischen Welt, eigentlich ist nur was wert, was auch was kostet.
Ja.
Ne? Also geht Aufwertung eigentlich ohne Geld? Das ist so meine Frage.
Ja. Das ist eine ganz wichtige Frage. Also, es würde mir ehrlich gesagt im Moment schon reichen, wenn diese Arbeitsbereiche finanziell aufgewertet werden würden. Und damit ist ja nicht nur die Kita und Kindergarten gemeint, sondern damit ist ja die Pflege insgesamt auch gemeint, ne? Also
Geburtskliniken und alles, was dazugehört.
die, ne? Also mehr in den Blick zu nehmen, dass wir alle sind abhängige Menschen und wir sind abhängig von Fürsorge, von Beziehung und die Gesellschaft geht dahin, das auszublenden sozusagen, ne? Also das sozusagen. Also Hannah Arendt sagt, die Anerkennung der Natalität. Die Anerkennung, damit kann man natürlich sozusagen auf den Mutterkörper verweisen, dass wir anerkennen, wir sind alle geboren und zwar von einer Mutter oder von einem Mutterkörper, um das mal nicht eng zu schließen. Wir sind alle geboren und wir sind alle abhängig und wir sind alle bedürftig und wir sind eigentlich unser ganzes Leben lang in einer gewissen Weise bedürftig. Und das nicht auszublenden, sondern wertzuschätzen, also dem wirklich einen Wert zu geben und auch einen gesellschaftlichen Wert, das ist eigentlich mein zentrales Anliegen. Deswegen Fürsorge gesamtgesellschaftlich. Ja.
Ein wunderschönes Schlusswort, denke ich, für unser Gespräch, das ich wirklich ganz großartig fand, weil es eben so, ja, einfach diese Bedeutung dieses ganzen Themas so für mich klar macht.
Ja.
Und mag dir wirklich für deine Arbeiten auch danken. Es hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, nochmal sehr genau hinzuschauen, auch jetzt in der Beschäftigung mit deinen Arbeiten und Forschung nochmal. Und ich kann mir nur wünschen, dass Menschen da auch durch deine Arbeiten und deine Forschung auch beginnen zu reflektieren. Und ich glaube, darum geht es, dass wir alle
Ja.
diese Ideen und Bilder, die wir im Kopf haben, nochmal gründlich überdenken. Und das braucht ein bisschen, ja, psychische innere Arbeit, das braucht Biografiearbeit, das Reflexion. Aber ich denke, das wird schon. Ich bin da ganz optimistisch, dass das kommen wird. Und ich sehe auch, die jungen Leute sind da durchaus schon anders
Ja,
unterwegs.
genau. Ja.
Aber vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne. Ja, wir müssen uns gegenseitig und den jungen Menschen Mut zusprechen.
So ist das.
Ja. Genau. Ja, vielen Dank.
Ja,
Ja,
egal.
hat Spaß
Danke.
gemacht. Ja, fein, danke.
Ja, wer weiter nochmal eintauchen möchte in die Arbeiten von Helga Krüger-Kern, dann bitte in dieses Buch Mütterlichkeit braucht kein Geschlecht reinschauen. Da ist das alles, was wir heute besprochen haben, sehr gründlich nochmal dargelegt und referenziert und so. Da ist, glaube ich, ein ganz guter Ausgangspunkt. Sie hat viele andere Bücher geschrieben, aber ich glaube, das ist jetzt mal das Aktuellste und das passt auch ganz gut zu unserem Gespräch. Ja.
Danke. Ja.
Also, wenn ihr weiter an unseren Gesprächen interessiert seid, den Global Empathy Podcast, bitte schreibt euch einfach da in den Follower-Bereich ein auf unserer Podcast-Seite bei Spotify. Sonst bitte auf www.z.bremen.de einfach mal in den Newsletter einschreiben. Dann bekommt ihr immer alle Neuigkeiten über Veranstaltungen, Workshops und auch die neuesten Podcasts direkt zugeschickt. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht und freue mich auf baldiges Wiederhören an dieser Stelle. Macht's gut und bis bald.